Und deren Opfer. Die Rote Armee gewann diese Schlacht auf dem Weg nach Berlin. Zu DDR-Zeiten war das Gedenken nicht einfach, jetzt auch wieder nicht. Unsere Reporterin kennt sich aus. Ich werde gleich mit ihr sprechen. Erst die Nachrichten mit Werner Schoninger.
In Seelow wird heute an die Schlacht auf den Seelower Höhen vor 80 Jahren erinnert. Geplant sind Kranzniederlegungen sowie stilles Gedenken. Der Landkreis Märkisch-Oderland geht davon aus, dass auch der russische Botschafter daran teilnimmt. Im Vorfeld hatte das Auswärtige Amt davor gewarnt, dass Russland die Veranstaltung instrumentalisieren könnte. Tilman Büttenbender, RBB 24.
In der sogenannten Handlungsempfehlung wird vorgeschlagen, wegen des Krieges in der Ukraine keine Vertreter von Russland und Belarus zu Gedenkveranstaltungen einzuladen. Die SPD-Landtagsabgeordnete aus Seelow, Schönbrunn, wies das zurück. Man könne dem russischen Botschafter nicht verwehren, seiner Landsleute zu gedenken, sagte sie im RBB 24 Inforadio. Ähnlich hatte sich zuvor CDU-Vizelandrat Hanke geäußert. Es handle sich um ein stilles Gedenken, auch um eine politische Vereinnahmung zu vermeiden, sagte er dem RBB.
Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Berliner Palliativmediziner erhoben. Das hat die Behörde dem RBB am Morgen bestätigt. Dem Arzt wird vorgeworfen, 15 Menschen ermordet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht in allen Fällen von Heimtücke und niederen Beweggründen aus. Der 40-jährige Arzt sitzt seit Sommer in Untersuchungshaft. Zunächst wurde ihm vorgeworfen, 4 Patientinnen getötet zu haben. Dazu soll er ihnen eine Mischung verschiedener Medikamente verabreicht haben. Später ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft in weiteren Fällen. Der Mediziner arbeitete für einen Pflegedienst. Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch Brände, die der Mann gelegt haben soll, um seine Taten in den Wohnungen der Opfer zu verdecken. Die Brücken in Deutschland sind nach Einschätzung europäischer Verkehrsexperten in einem noch schlechteren Zustand als angenommen. Zu diesem Schluss kommt die Organisation Transport and Environment. Das ist ein Dachverband nichtstaatlicher Organisationen, die sich für nachhaltigen Verkehr in Europa einsetzen. Demnach müssen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene bis zu 100 Milliarden Euro in den Ersatzneubau von Brücken investiert werden, die baufällig sind. Die Organisation weist darauf hin, dass vor allem in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen Autobahnen stark belastet seien. Ein Beispiel ist die A100 Ringbahnbrücke, die gerade abgerissen werden muss. Der Reservistenverband fordert, dass an Autobahnbrücken die sogenannten Panzerschilder wieder angebracht werden. Weil der Zustand vieler Brücken unklar sei, wisse die Bundeswehr nicht, wo Panzer noch fahren können, sagte der Verbandsvorsitzende Sensburg der Rheinischen Post. Derzeit müssten Daten zur Tragfähigkeit aus einer Datenbank abgerufen werden. Das werde im Ernstfall zum Problem. Ein ins Stocken geratener Konvoi sei ein leichtes Ziel, so Sensburg. Die Panzerschilder geben an, welche Militärfahrzeuge die jeweilige Brücke nutzen dürfen. Die runden, gelben Schilder wurden im Kalten Krieg entlang militärisch wichtiger Straßen installiert, in den vergangenen Jahren aber nach und nach abgebaut. Im Prozess um die Tötung eines Wachmanns in einem Asylbewerberheim in Potsdam wird heute das Urteil erwartet. Die Angeklagte hat in dem Heim gewohnt und soll den Wachmann im Streit erstochen haben. Sie selbst bestreitet das. Toni Schmidt, RBB 24.
Mehr als 12 Jahre Haft oder Freispruch. Dazwischen ist kein Platz für Kompromiss. Folgt das Gericht den Argumenten der Staatsanwaltschaft, ist die angeklagte Transfrau schuldig und wird Haft in dieser oder ähnlicher Höhe bekommen. Es gibt aber keine konkreten Beweise. Daher könnten die Indizien auch für die Unschuld der Angeklagten gewertet werden. Die Verteidigung argumentiert in dubio pro reo, im Zweifel für die Angeklagte. Und wenn noch Zweifel bestünden, dürfe das Gericht sie nicht verurteilen.
Die US-Regierung erwägt Berichten zufolge, die Mittel im eigenen Außenministerium um fast die Hälfte zu kürzen. Davon betroffen wäre auch Deutschland. Unter anderem sollen die US-Konsulate in Leipzig und Düsseldorf geschlossen werden, berichten mehrere amerikanische Medien übereinstimmend. Außerdem würden durch die Kürzungen fast alle Gelder für internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen und die NATO wegfallen. Beschlossen sind die Vorhaben noch nicht. US-Präsident Trump hat in vielen Behörden drastische Kürzungen eingeleitet, zum Beispiel bei der Entwicklungshilfe. Hilfsorganisationen warnen vor schwerwiegenden Folgen weltweit. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute neben ein paar lockeren Wolken viel Sonne und überall trocken. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 24 bis 27 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 13 und in Marzahn 15 Grad, in Templin 10 und in Senftenberg 15 Grad. Morgen oft sonnig, nach Westen hin teils kompakte Wolken, aber trocken. Höchste Werte morgen 19 bis 28 Grad. Die Zeit 9.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Heute vor 80 Jahren, am 16. April 1945, begann der Angriff der Roten Armee auf die Seeloer Höhen. Ziel war der Durchbruch nach Berlin, was auch gelang. Die Schlacht gilt als die verlustreichste des Zweiten Weltkriegs auf deutschem Boden. Seit Russland Krieg gegen die gesamte Ukraine führt, ist es nicht einfach mit den Gedenkveranstaltungen. Das Landkreis Märkisch-Oderland und die Stadt Seelow wollen im stillen Gedenken heute an die Opfer der Schlacht erinnern. Der russische Botschafter wurde weder explizit ein- noch ausgeladen. RBB-Reporterin Elke Bader ist jetzt in Seelow. Elke, wie ist das Gedenken heute geplant? Was ist vorgesehen?
Ja, guten Morgen. Los geht es gleich mit der Eröffnung einer Geschichtsstation hier im Seelower Bahnhof. Hier ist dargestellt, was Krieg anrichten kann. 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs sind ja viele Spuren des Kriegs immer noch sichtbar. Besonders an den zerstörten Kirchen ist das immer noch zu sehen. Hier wird auch der Erinnerungsvektor übergeben. Vector of Memory, auch Vektor des Gedächtnisses genannt. Diese Plakette kennzeichnet die Route der Befreiung. Diesen Vektor gibt es schon in Klessin, wo auch eine große Schlacht unweit hier der Seelower Höhen stattgefunden hat mit vielen tausend toten Soldaten, in Küstrin und in Kienitz. Und im Anschluss findet dann gleich gegenüber hier unweit vom Bahnhof auf der Gedenkstätte den Seelower Höhen das stille Gedenken statt.
Wird denn der russische Botschafter dabei sein?
Der russische Botschafter wird hier erwartet. Es ist so geplant, dass es keine Reden geben wird. Deshalb stilles Gedenken, weil niemand dieses Gedenken als politische Bühne nutzen soll. Und ja, es steht im Mittelpunkt, dass heute all jenen gedacht wird, die hier vor 80 Jahren ihr Leben verloren haben. Das hat CDU-Vizelandrat Friedemann Hanke auch in den vergangenen Tagen immer wieder betont.
Er hat sich auch, also der Landrat, Vizelandrat zu der Handreichung aus dem Auswärtigen Amt geäußert. Was sagt er da?
Ja, also dafür hat man hier im Landkreis überhaupt kein Verständnis. Friedemann Hanke hat auch nochmal ausdrücklich betont, dass hier jeder willkommen ist und hier jeder mit Respekt begrüßt wird. Es könne nicht Ziel sein, der Diplomatie einen Botschafter vor die Tür zu setzen, so Zitat Friedemann Hanke.
Aber das stille Gedenken, das ist schon damit begründet, dass also keine russische Propaganda verbreitet wird, oder?
So soll es sein. Im Prinzip, es waren ja schon in den vergangenen Jahren immer Vertreter der russischen Botschaft hier. Auch das russische Fernsehteam oder russische Fernsehteams von Russia Today werden hier erwartet. Die hätten diese Gedenkveranstaltung bereits schon in den vergangenen Jahren immer für ihre russische Propaganda in Russland genutzt, heißt es seitens des Landkreises. Und ja, so wird es wahrscheinlich auch heute ablaufen. Also man sieht das hier ehrlich gesagt ein bisschen gelassen entgegen und man erwartet hier heute, dass es genauso abläuft, so ein bisschen routiniert abläuft, wenn man so will, wie in den vergangenen Jahren auch.
Wer wird denn außerdem noch vom Land oder Bund an dem Gedenken teilnehmen, an der zentralen Veranstaltung?
Ja, neben dem russischen Botschafter natürlich sind denn werden auch Vertreter der AfD erwartet. Es hat sich wohl von der Landtagsfraktion haben sich Vertreter angemeldet. Wer jetzt genau kommt, das müssen wir abwarten. Und ja, natürlich auch viele Seelower und Seeloerinnen und Leute hier aus der Umgebung. Wird es kommen.
Du kennst ja das Gedenken auch schon noch aus DDR-Zeiten. Hast du auch gesagt, war nicht so einfach. Wie hat sich das denn so entwickelt?
Ja, das also die Seelower Höhen gehören quasi hier zum Alltag der Menschen, auch die Gedenkstätte und die Veranstaltungen, die hier immer stattgefunden haben. Wir waren hier früher auch als Pioniere und FDJler bei den Veranstaltungen immer dabei. Das Gedenken Gedenken an den Zweiten Weltkrieg hat sich in den 80 Jahren ja immer wieder verändert. In der DDR wurden die Sowjetsoldaten ja als Helden gefeiert, als gäbe es überhaupt keine deutschen gefallenen Soldaten. Und erst nach der Wiedervereinigung hat man dann allen Kriegsopfern gedacht. Und gerade heute, wo der Krieg wieder präsent ist, sei es umso wichtiger, daran zu erinnern, was Krieg eigentlich heißt, nämlich Tod, Zerstörung und Chaos. Und 80 Jahre nach Kriegsende gibt es ja auch kaum noch eine Generation, die noch Kriegserfahrungen hat. Also Leute, Eltern, Großeltern, die uns noch davon erzählen können. Und damit sind Werte wie Frieden und Freiheit ja auch selbstverständlich geworden. Und man könne, so auch Friedemann Hanke, nicht oft genug daran erinnern.
Vielen Dank. Das war RBB-Reporterin Elke Bader aus Seelow. Dort heute also die zentrale Gedenkveranstaltung an die Opfer der Schlacht vor 80 Jahren. Zwischen US-Präsident Donald Trump und den Elite-Universitäten in den USA gibt es massive Meinungsverschiedenheiten. Trump hat gerade Harvard die staatliche Unterstützung gestrichen. Droht den USA ein Brain Drain, also der Verlust schlauer Köpfe. Schon Ende März haben drei prominente Wissenschaftler von der Yale-Universität angekündigt, dass sie nach Kanada wechseln. Unser Korrespondent Ralf Borchert hat mit einer der Wissenschaftlerinnen gesprochen, mit der Historikerin
Sie sei ein wenig verblüfft über all die Aufmerksamkeit, die ihr angekündigter Wechsel nach Kanada erzeugt habe, sagt Marcy Shaw. Dass Akademiker ins Ausland gehen, komme schließlich ständig vor. Das Angebot der Monk School in Toronto sei auch nicht ganz neu. Sie denke schon länger über einen Wechsel nach, aus einer Reihe von Gründen, auch der Waffengewalt an US-Schulen. Sie wolle ihre Kinder nicht ständig dieser Gefahr aussetzen. Aber dann beschreibt die Historikerin doch in drastischen Worten, was die Politik Donald Trumps zu Beginn seiner zweiten Amtszeit in ihr auslöst.
I think the political situation is catastrophic. You're staring into this abyss of moral nihilism.
Die politische Situation ist katastrophal, sagt Shaw. Man starrt in diesen Abgrund des moralischen Nihilismus. Da ist keinerlei moralischer Kompass. Es gibt keine Grundprinzipien mehr. Man starrt ins Nichts. Der Druck auf die Wissenschaft in den USA, das Drohen der Trump-Regierung, Universitäten die Mittel zu streichen, ist nach Shaws Worten nur eines von vielen Zeichen für ein Abgleiten in totalitäre Vorgehensweisen.
I have a sense of how these things can happen gradually.
Sie habe als Osteuropa-Historikerin eine Sensibilität für graduelle Prozesse, sagt Shaw und erinnert an ein Zitat des österreichischen Bundespräsidenten Alexander van der Bellen. Auschwitz ist nicht vom Himmel gefallen. Schritt für Schritt sei im Nationalsozialismus das eigentlich Unmögliche möglich geworden, sagt Shaw. Seit 10 Jahren beobachte sie nun, wie die Schutzmechanismen der Demokratie in den USA, die Checks and Balances, nach und nach angegriffen und zerstört würden. Als ein Beispiel nennt sie das oberste Gericht, das Trump weitgehend Immunität gewährt habe.
I'm completely terrified.
Sie habe große Angst, sagt Marcy Shaw. Vielleicht besonders große, weil sie als Jüdin unter Holocaust-Überlebenden aufgewachsen sei, aber auch als Historikerin, die etwa Wladimir Putins Entwicklung in Russland eingehend studiert habe. Meine größte Sorge ist, dass wir uns in einer Abwärtsspirale in eine Terrorherrschaft im Stil der 1930er Jahre bewegen, sagt Shaw. Dass ein Student der Columbia-Universität verhaftet und in ein Gefängnis in Louisiana gesteckt werde, weil er pro-palästinensische Proteste organisiert hat, dass eine Studentin von maskierten Beamten der Einwanderungsbehörde auf offener Straße abgeführt werden könne, das sei ein Alarmzeichen. Während der Philosoph Jason Stanley sagt, was die Trump-Regierung derzeit tue, sei Faschismus, nutzt Shaw einen anderen Begriff. Neototalitarismus. Der größte Unterschied zum Totalitarismus des 20. Jahrhunderts sei heute das Postfaktische, betont Shaw. Nach ihren Worten hatten Nationalsozialismus und Stalinismus, so sehr sie auf Lügen basierten, ihre gewisse innere Logik, Kohärenz, Stimmigkeit. Heute würden Trump wie Putin schlicht ihre eigenen Wahrheiten erfinden, von einem auf den anderen Moment völlig widersprüchliche Dinge behaupten. Timothy Snyder, mit dem Shaw verheiratet ist, hatte die Europäer im Umfeld der Münchner Sicherheitskonferenz aufgefordert, aktiver zu handeln, nicht immer auf die USA zu warten. Deutschland sei jetzt die wichtigste Demokratie weltweit, hatte Snyder gesagt. Shaw knüpft hier an und warnt davor, im Umgang mit der Trump-Regierung auf Vernunft und Annäherung zu setzen. Die traditionelle Verbundenheit müsse ein Ende haben. Shaws Forderung, die Europäer müssten gegen Trump mobil machen.
Das sagt die Historikerin Marcy Shaw. Sie wechselt von der Yale-Universität mit ihrem Mann zusammen nach Kanada.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die Fußballer von Borussia Dortmund haben sich mit Anstand aus der Champions League verabschiedet. 3:1 siegte der Bundesligist gegen den FC Barcelona. Zwischenzeitlich sah es sogar so aus, als könnte die Borussia das 0:4 aus dem Hinspiel aufholen. Aus Dortmund Daniela Müllenborn.
Raus mit donnerndem Applaus.
Großen Respekt an die Mannschaft für diese heutige Leistung. Wir können darauf stolz sein. Das, was heute hier von der Mannschaft gezeigt war, war großartig. Und wir sind heute nicht ausgeschieden, sondern vor einer Woche in Barcelona.
BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und mehr als 80.000 Fans erleben einen Spektakelabschied aus der Champions League. Der Startschuss fällt vom Elfmeterpunkt.
Gnabry läuft an, schießt, Chip ins Tor! Für Borussia Dortmund und wieder ist es Herou Girassi.
Also wir haben natürlich Hoffnung gehabt, der Glaube wurde während des Spiels immer größer.
Ein zwischenzeitlicher Dämpfer, der Anschlusstreffer für Barcelona per Eigentor. Und dann geht die große Herou Girassi-Show einfach weiter.
3:1 und es ist wieder Herou Girassi und damit übernimmt er die Führung in der Torjägerliste der Champions League.
Dortmunds Torjäger erzielt seinen 13. Treffer im laufenden Wettbewerb. Einsame Spitze in der Königsklasse, aus der sich die Mannschaft um Offensivspieler Karim Adeyemi trotzdem verabschieden muss.
Am Schluss hat es da nicht gereicht, haben wir uns im ersten Spiel einfach verkackt, sag ich mal mit dem 4-0. Aber fürs nächste Mal wissen wir auf jeden Fall, dass beide Spiele wir so spielen müssen und dann ist egal, wer der Gegner ist, da können wir auch weiterkommen.
Weiterkommen wollen heute die Münchner Bayern. In Mailand muss die Mannschaft ein 1:2 aufholen und wir übertragen dieses Spiel ab 21 Uhr live. Damit zum Basketball. Die Frauen von Alba Berlin können ihren Titel nicht mehr verteidigen. Der deutsche Meister verlor gestern Abend das entscheidende Halbfinalspiel gegen Saarlouis mit 67:75. Unser Reporter Lars Becker war in der Sömmeringhalle.
Alba hätte das vorzeitige Saisonaus verhindern können, aber die Berlinerinnen hatten wieder mit der robusten Defense von Saarlouis Probleme, verwarfen dazu einfache Bälle und trafen viel zu selten aus der Distanz. Den 12-Punkte-Pausenrückstand holte Alba zügig auf, konnte sich dann aber gegen zunehmend müde wirken und mit hoher Foulquote belasteten Saarländerinnen nicht absetzen. Alba rettete sich mit 2 Freiwürfen eine Sekunde vor der Sirene in die Verlängerung, hatte dann aber den weiter erfolgreichen 3-Punkte-Würfen der Gäste nichts mehr entgegenzusetzen. Kapitänin Lena Golisch.
Wir haben es nie geschafft, von Anfang an voll da zu sein, mussten immer einem Rückstand hinterherrennen und ich glaube, dann machen es am Ende Kleinigkeiten aus und ja, ich glaube, man muss auch einfach anerkennen, dass sie mit Burse und Hayley Frank Spielerinnen haben, die in der Overtime so spielen können, wie sie gespielt haben.
Trotz des verpassten Finaleinzugs wurde der entthronte Titelverteidiger von den Fans in der Halle ausgiebig gefeiert. Saarlouis trifft in der Finalserie nun auf den Hauptrundenersten Keltern.
Und soweit der Sport.
Werbung. Das hier ist ein Dankeschön an alle, die bei ihrer Küche nur mit dem Besten zufrieden sind. An alle, die preisbewusst sind, aber auch Wert auf besten Service legen. Und an alle, die immer noch jeden Morgen eine Gänsehaut bekommen, wenn sie ihren ersten Kaffee in ihrer Küche von Küchenaktuell genießen. Küchenaktuell, Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen. Vereinbare heute noch deinen Beratungswunschtermin, egal ob online bei dir zu Hause oder in einem unserer 17 Fachmärkte. Küchen aktuell.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Brandenburg A2 Richtung Berliner Ring. Zwischen Ziesa und Wollin steht ein defektes Fahrzeug. A11 Berlin Richtung Stettin. Zwischen Lanke und Finofurt ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Rago und Mittenwalde ist nach einem Unfall nur die linke Spur frei. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. Wegen der Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Altglienicke am Seegraben in Höhe A117, Dreieck Treptow ist stadtauswärts nur eine Spur frei wegen Bauarbeiten. Und Mitte, die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten noch bis Mitte Mai gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
Es ist 9.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio Irina Grabowski. Guten Morgen. Es stehen Deutschland 80 Jahre nach Kriegsende schwierige Gedenktage bevor mit dem 8. und dem 9. Mai, Tag der Befreiung, Tag des Sieges. Und schwierig heute auch das Gedenken auf den Seelower Höhen. In der Roten Armee kämpften Russen und Ukrainer noch Seite an Seite gegen Hitlers Wehrmacht. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Auf den Seeloer Höhen wird heute an die Gefechte kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren erinnert. Am Ehrenmal sind eine Kranzniederlegung und ein stilles Gedenken geplant. Traditionell nimmt daran der russische Botschafter in Deutschland teil. Eine Mitteilung des Auswärtigen Amtes hat empfohlen, wegen des Krieges in der Ukraine keine Vertreter von Russland und Belarus einzuladen. Das haben örtliche Politiker kritisiert. Die SPD-Landtagsabgeordnete Schönbrunn sagte im RBB 24 Inforadio, grundsätzlich könne sie die Sorge des Auswärtigen Amtes nachvollziehen.
Ich bin da aber ganz auf der Seite meines stellvertretenden Landrats, Herrn Hanke, sowie der Stadt Seelow. Ich finde es unsinnig, den höchsten Vertreter eines Landes auszuschließen, um hier seiner Landsleute zu gedenken. Natürlich kann man alles instrumentalisieren, aber uns sollte es doch heute vor allen Dingen darum gehen, der Toten zu gedenken.
Sina Schönbrunn, SPD-Landtagsabgeordnete für den Kreis Märkisch-Oderland. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Berliner Palliativmediziner erhoben. Das hat die Behörde dem RBB am Morgen bestätigt. Dem Arzt wird vorgeworfen, 15 Menschen ermordet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht in allen Fällen von Heimtücke und niedrigen Beweggründen aus. Der 40-jährige Arzt sitzt seit Sommer in Untersuchungshaft. Zunächst wurde ihm vorgeworfen, 4 Patientinnen getötet zu haben. Dazu soll er ihnen eine Mischung verschiedener Medikamente verabreicht haben. Später ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft in weiteren Fällen. Der Mediziner arbeitete für einen Pflegedienst. Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch Brände, die der Mann gelegt haben soll, um seine Taten in den Wohnungen der Opfer zu verdecken. Die Brücken in Deutschland sind nach Einschätzung europäischer Verkehrsexperten in einem noch schlechteren Zustand als angenommen. Zu diesem Schluss kommt die Organisation Transport and Environment. Das ist ein Dachverband nichtstaatlicher Organisationen, die sich für nachhaltigen Verkehr in Europa einsetzen. Demnach müssen Bundes-, Landes- und auf kommunaler Ebene bis zu 100 Milliarden Euro in den Ersatzneubau von Brücken investiert werden, die baufällig sind. Die Organisation weist darauf hin, dass vor allem in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen Autobahnen stark belastet seien. Ein Beispiel ist die A100 Ringbahnbrücke, die gerade abgerissen werden muss. Berlins regierender Bürgermeister Wegner und Verkehrssenatorin Bonde wollen am Nachmittag über den Stand der Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke informieren. Nach Angaben der Autobahngesellschaft ist der Rückbau des zentralen Brückenbereichs bereits abgeschlossen. Seit Samstag laufen die Abrissarbeiten. Am 25. April sollen sie beendet sein. Ab dem 28. April soll dann auch wieder die Ringbahn durchfahren können. Das Bundesverwaltungsgericht befasst sich heute damit, ob Flüchtlinge nach Griechenland abgeschoben werden dürfen. Konkret geht es in dem Verfahren um einen Mann aus dem Gazastreifen und einen aus Somalia. Frank Wörner.
Die beiden Flüchtlinge waren schon in Griechenland als schutzbedürftig anerkannt worden, reisten aber weiter nach Deutschland und beantragten hier Asyl. Die Anträge wurden abgelehnt, die Männer sollten abgeschoben werden und klagten. Ohne Erfolg. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof stellte zwar fest, dass das Asylsystem in Griechenland Defizite aufweist, mit denen könnten arbeitsfähige junge Männer aber umgehen. Eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung drohe ihnen dort nicht. Nun liegt der Fall beim Bundesverwaltungsgericht. Eine Entscheidung könnte es noch heute geben. Im Fall von Italien hatte das Gericht im vergangenen Jahr über ähnliche Fälle entschieden. Dorthin sind Abschiebungen demnach möglich.
Das geplante Atommüllendlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle, Schacht Konrad in Niedersachsen, steht nach einer ARD-Recherche vor einer erheblichen Verzögerung. Das geht aus vertraulichen Unterlagen hervor, die dem Norddeutschen und dem Bayerischen Rundfunk zugespielt wurden. Demnach kann Schacht Konrad in jetziger Form nicht in Betrieb gehen. Grund seien strenge Grenzwerte im niedersächsischen Wasserrecht, etwa für Quecksilber und Asbest. Die Gefahrstoffe seien oft in Behältern mit Atommüll enthalten. Eigentlich sollten die ersten Container in wenigen Jahren in Schacht Konrad dauerhaft eingelagert werden. Derzeit liegt Atommüll deutschlandweit in Zwischenlagern auf ehemaligen AKW-Geländen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute neben ein paar lockeren Wolken viel Sonne und überall trocken. Die Temperaturen 24 bis 27 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 13 und in Marzahn 15 Grad, in Templin 10 und in Senftenberg 15 Grad. Morgen oft sonnig, nach Westen hin teils kompakte Wolken, aber trocken, 19 bis 28 Grad. Die Zeit 9.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Heute vor 80 Jahren begann die Schlacht auf den Seelower Höhen. In den Tagen darauf rückte die Rote Armee gemeinsam mit polnischen Soldaten immer weiter vor und eroberte schließlich Berlin. Der Zweite Weltkrieg war vorbei. Aus Sorge, dass russische Vertreter die Gedenkveranstaltung heute instrumentalisieren könnten, hat das Auswärtige Amt den Kommunen und Landkreisen empfohlen, vom Hausrecht Gebrauch zu machen. Das hat die SPD-Landtagsabgeordnete aus Seelow Schönbrunn vorhin hier bei uns im Programm abgelehnt. Zum stillen Gedenken nachher 11 Uhr am Ehrenmal hat sich der russische Botschafter angekündigt und er soll auch dabei sein dürfen. So die Ansicht des Landkreises. Sönke Neitzel ist Militärhistoriker an der Uni Potsdam. Er hat vorhin mit ZDF darauf verwiesen, dass Gedenkveranstaltungen immer auch politisch sind, auch wenn es eigentlich nur darum gehen sollte, die Verstorbenen zu ehren.
Das war in Seelow natürlich immer auch politisch. Seelow ist ja nicht irgendein Ort. Seelow war in der DDR der Gedenkort für die Befreiung vom Faschismus, wie es in der DDR hieß, in dem auch die DDR sozusagen den Dank an die Sowjetunion zelebriert hat, ohne den sie nicht existiert hätte. Und diese regionalen Erinnerungstraditionen, die wir in Deutschland haben, sehen wir eben auch noch in Seelow. Und in Seelow hat der russische Botschafter immer auch eine bestimmte Erzählung gemacht, die natürlich mit den historischen Dingen nicht immer kongruent ist.
Das ist die Ansicht und Einschätzung des Militärhistorikers Sönke Neitzel von der Uni Potsdam zum Gedenken. Heute um 11 Uhr wird der russische Botschafter in Seelow erwartet. Grüne, AfD, Linke. Wir fragen in dieser Woche bei allen drei Oppositionsparteien nach, wie sie den Koalitionsvertrag von Union und SPD finden, welche Schwerpunkte sie gesetzt hätten, also welche anderen. Der Vertrag ignoriere die drängenden Probleme unserer Zeit, heißt es von der Linken. Mutlos, ohne sozialen Kompass präsentiere sich die Koalition. Die Linke hingegen nicht mutlos, sondern kraftvoll mit 64 Sitzen im neuen Bundestag, mehr als doppelt so viel wie im alten Bundestag. Eine Zweidrittelmehrheit jenseits der AfD gibt es nur noch mit ihr. 6 Direktmandate hatte sie geholt. Eines davon holte Sören Pellmann, der den Fraktionsvorsitz im Duo mit Heidi Reicheneck führt. Und Sören Pellmann ist jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Pellmann.
Guten Morgen, Frau Grabowski.
Herr Pellmann, gibt es irgendetwas an dem Koalitionsvertrag, das Ihnen zusagt?
Naja, es ist ein großes Wünsch dir was von CDU, CSU und SPD. Ganz am Ende steht dann, dass alle Vorhaben unter einem Finanzierungs- und Haushaltsvorbehalt stehen. Das macht das Ganze deutlich schwieriger. Ich hätte mir mehr Weitsicht gewünscht. Es gibt viele Leerstellen und von daher bin ich gespannt, wie, wenn Merz dann am 6. Mai zum Kanzler gewählt wird, er das in seine tägliche Arbeit integrieren will.
Sie sprechen von Leerstellen. Wie will die Linke die füllen?
Wir haben konkret jetzt als ersten Punkt, wir hatten das im Wahlkampf angekündigt, eine Offensive zur Bezahlbarkeit der Wohnen. Wir werden erst einen Gesetzentwurf einbringen, einen bundeseinheitlichen Mietendeckel beschließen, der Mieterinnen und Mieter schützt vor überhöhten Mieten. Wir werden darüber hinaus ein Moratorium für Betriebskosten einbringen. Also sehr konkrete Dinge, wo Mieterinnen und Mieter davon auch etwas haben.
Und die Mehrheit dafür haben Sie aber nicht im Bundestag.
Naja, wenn man sich die Wahlplakate von Grünen und SPD anschaut, gibt es ähnlich lautende Forderungen. Ich bin gespannt, wie insbesondere dann die Ministerien und die Ministerinnen und Minister der SPD auf diesen Vorschlag, den sie im Wahlkampf ja noch postuliert haben, dann reagieren wird. Ob es eine Mehrheit gibt, werden wir sehen.
Sie werfen ja der SPD vor allem auch vor, dass sie nicht mehr die Partei der Arbeiter und Arbeiterinnen ist. Wollen Sie das jetzt übernehmen oder wie wollen Sie das machen?
Nein, wir sind das ja per se sowieso schon seit geraumer Zeit, insbesondere wenn es um die Streiks geht, wenn es um die Vernetzung mit Gewerkschaften geht, ist die Linke immer verlässlicher Partner gewesen in den Auseinandersetzungen. Ich wünschte mir, dass die SPD jetzt Rückgrat zeigt, wenn es darum geht, 15 Euro Mindestlohn, wovon über 1 Million Menschen, insbesondere im Osten, aber auch in der gesamten Bundesrepublik, mehr im Portemonnaie haben, das auch durchzusetzen. Friedrich Merz hat ja angekündigt, dass das jetzt zumindest schon wieder in Frage steht. Ich glaube, hier muss SPD standhaft bleiben. Da hat die SPD, die Linke zumindest an ihrer Seite.
Herr Pellmann, kommen wir zur Außen- und Verteidigungspolitik. Wie sehen Sie die Zukunft der Ukraine?
Die Zukunft der Ukraine wird dadurch gekennzeichnet sein, dass wir zunächst das Leid, was dort tagtäglich herrscht, beenden müssen. Ein Waffenstillstand wäre ein erster Schritt. Es braucht dringender denn je Friedens- und Diplomatieverhandlungen, damit das unglaubliche Sterben, was dort jeden Tag zu verzeichnen ist, zunächst endet und dass es auch eine friedfertige und friedvolle Zukunft eines Staates Ukraine geben kann.
Wenn Sie jetzt in Ihrer Fraktion eine Probeabstimmung machen würden zu Militärhilfe für die Ukraine weiterer, wie würde diese Probeabstimmung ausgehen?
Wir haben das auch in der neuen Fraktion diskutiert. Es gibt ein Wahlprogramm, es gibt ein Parteiprogramm, was sehr klar festschreibt, dass wir Waffenlieferungen in die Ukraine, aber auch in andere Kriegs- und Krisengebiete ausschließen. Und ich würde von der fast 100-prozentigen Zustimmung zu dieser Position ausgehen.
Wir haben heute im Programm viel zum Gedenken an den Seeloer auf den Seeloer Höhen. Nun wird der russische Botschafter daran teilnehmen. Es soll aber ein stilles Gedenken sein, damit er keine Rede hält. Wie würden Sie damit umgehen?
Also ich sag mal so, wenn man zum 80. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus, wo auch die Rote Armee, damals kämpften ja Russen, Ukrainer und andere Verbündete in den Reihen der russischen, der Roten Armee für die Befreiung auch Deutschlands vom Hitlerfaschismus, das anzuerkennen, muss auch historisch weiter möglich sein, auch wenn wir derzeit in einer schwierigen Situation sind. Die Erfolge, die und das Dank oder der Dank von vor über 80 Jahren an die Rote Armee muss möglich sein und ein stilles Gedenken sollte auch Vertreterinnen und Vertreter Russlands zumindest nicht ausschließen.
Was unterscheidet denn die Haltung der Linken zu Russland von der Haltung der AfD zu Russland? Also wie grenzen Sie sich da ab?
Also wir benennen sehr klar den Verursacher des derzeitigen Krieges in der Ukraine und der ist eindeutig auf russischer Seite, nämlich Wladimir Putin, der rechtswidrig die Ukraine überfallen hat, dort tagtäglich Kriegsverbrechen begeht. Das verurteilen wir sehr scharf und das ist schon ein deutlicher Unterschied zu rechtsaußen.
Können Sie garantieren, dass Sie im Bundestag nie mit der AfD stimmen werden?
Also ich kann dafür garantieren, dass wir keine gemeinsamen Anträge machen und wir keinem Antrag der AfD zustimmen werden. Was ich nie ausschließen kann, dass die AfD Anträgen von uns, von SPD oder Grünen gegebenenfalls mal zustimmt.
Die CDU-Politiker Spahn und Wadephul, die raten der AfD parlamentarische Rechte zuzubilligen, wie der anderen Partei im Bundestag auch, also ihr auch den Vorsitz von Ausschüssen nicht zu verwehren. Wie gehen Sie damit um von der Linken?
Also wir sehen das prinzipiell kritisch. Wir haben gesehen, was ein Alterspräsident im Thüringischen Landtag der AfD anrichten kann. Wir haben gesehen, was Herr Brandner als Vorsitzender des Rechtsausschusses für ein Ungemach in die parlamentarische Arbeit des Bundestages bringt. Deswegen sehe ich das mehr als kritisch und ich glaube nicht, dass jemand von der Linken jemanden von der AfD ins Präsidium wählen wird, in die parlamentarische Kontrollorganisation oder zu einem Ausschussvorsitzenden.
Herr Pellmann, ich bedanke mich für das Gespräch. Das war Sören Pellmann. Er führt den Fraktionsvorsitz der Linken im Bundestag. Tag gemeinsam mit Heidi Reicheneck. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Krebs ist immer noch so gefürchtet wie kaum eine andere Krankheit, auch wenn die Medizin große Fortschritte macht. Eine Krebsdiagnose muss man auch psychisch verkraften. Schwierig, wenn man Angst um sein Leben hat. Es gibt Therapeuten, die einem da durchhelfen, und zwar Psycho-Onkologen. Dr. Andreas Ross aus Berlin ist einer und er kennt die Krankheit sehr genau.
Ich bin selbst an Krebs erkrankt. Ich muss zugeben, dass ich früher eigentlich von Psychotherapie nicht so fürchterlich viel wissen wollte und dann durch meine eigene Erkrankung gemerkt, dass ich an einigen Punkten Unterstützung brauchte. Wo ist jetzt eigentlich deine Lebensqualität? Wo kannst du dich noch einbringen? Was alles fällt weg? Wie kann ich mit diesen Verlusten umgehen und trotzdem mich noch akzeptieren? Wie kann ich mit der körperlichen Veränderung umgehen, der seelischen, der wirtschaftlichen? Das sind ja viele Aspekte. Und da hatte ich nicht unbedingt die Unterstützung, die ich mir erhofft hatte.
Das sagt Dr. Andreas Ross. Er hat sich selbst zum Psycho-Onkologen ausbilden lassen. Wie er seinen Patienten und Patientinnen hilft, mit der Krebserkrankung klarzukommen, darüber spricht er heute ausführlich im Vis-à-vis hier bei uns im Programm um kurz nach 11 und schon jetzt in unserer App.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
US-Präsident Donald Trump sorgt mit seiner Zollpolitik für erhebliche Unsicherheit. Auch bei deutschen Firmen inzwischen gibt es Signale, dass sich Unternehmen doch wieder stärker auf den chinesischen Markt rückbesinnen könnten. Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion. Was macht denn China bei allen Problemen als Markt vielleicht doch interessant, Johannes?
Das ist einfach die Größenordnung der Exportmärkte. Volkswagen hat im vergangenen Jahr beispielsweise rund 380.000 Autos in den USA verkauft. In Deutschland waren es 1,1 Millionen, aber je nach Zählweise insgesamt rund 2,9 Millionen Autos in China. Und da gibt es ein weiteres gewichtiges Argument. In China, da gab es im ersten Quartal ein Wirtschaftswachstum von 5,4%. Und wenn wir in die USA schauen, da wächst die Wirtschaft nicht einmal halb so stark.
Wer meldet sich dann aus der deutschen Wirtschaft zu Wort, wenn es um China geht?
Ja, das sind vor allem Unternehmer vor Ort. Die Nachrichtenagentur Reuters hat mit der deutschen Handelskammer in Nordchina gesprochen. Und da gibt es aus dem deutschen Unternehmerlager doch eine klare Forderung, nämlich deutsche Unternehmer erwarten von der neuen Bundesregierung stärkeren Rückhalt für eine Politik, die eben China ungeachtet aller Probleme, die es ja wirklich gibt, eben auch als Partner sieht. Die Firmen wünschen sich neue politische Brücken, eben auch als Antwort auf die Unsicherheiten im Handel mit den USA.
Den USA wird das vermutlich kaum gefallen, oder?
Ja, überhaupt nicht. Das bedeutet klar Kontrollverlust im Handelskonflikt mit China. US-Präsident Trump, der will deshalb Druck auf Handelspartner ausüben, ihre Geschäfte mit China einzuschränken. Das berichtet zumindest das Wall Street Journal heute. Die Abschottung gegenüber China, die klappt allerdings schon für die US-Wirtschaft nicht wirklich. Die Nachrichtenagentur Reuters, die hat berichtet, der Trump-Vertraute Elon Musk, der hat deshalb Probleme bei Tesla. Das Robotaxi Cybercab und ein elektrischer Sattelschlepper, das sind zwei neue Produkte, neue Modelle, die sollen Tesla wieder aus der Krise helfen. Allerdings in beiden Fahrzeugen sind Komponenten aus China verbaut. Die Einfuhr ist ausgesetzt, also das wird erstmal nichts.
Wie sieht denn die Reaktion aus Asien auf die Zollpolitik der USA aus?
Ja, Gegenzölle und eine Politik der Nadelstiche, würde ich mal sagen. Shenzhen hat an der Südgrenze Chinas ist ein wichtiger Standort für Elektronikproduktion. 10, 15 Autominuten südlich, also wirklich nur ein Steinwurf entfernt, da liegt der Flughafen Hongkong in der dortigen Sonderverwaltungszone. Apple und viele andere große US-Unternehmen, die liefern ihre Produkte aus China von dort mit Frachtfliegern in aller Welt. Kleinere Unternehmen, die schicken ihre Waren aber ganz normal per Post. Das ist einfach billiger. Allerdings liefert die Post in Hongkong ab sofort keine Warensendungen mehr Richtung USA. Die offizielle Begründung, die schikanösen US-Zölle.
Vielen Dank. Das war Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion.
Werbung.
Frühaufsteher oder Nachteule? Jeder Mensch ist anders. Aber eins steht fest. Bei uns finden Sie genau die Küche, die in Ihr Leben passt.
Musterhausküchen gehören zum Leben. Jetzt Beratung vereinbaren. Musterhausküchen.de.
Musterhausküchen.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Heute ist nicht mehr Frühling, sondern Sommer. Die Natur wird sich wundern. 24 bis 27 Grad werden am Nachmittag erwartet.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Brandenburg A2 Richtung Berliner Ring zwischen Ziesa und Wollin steht ein defektes Fahrzeug. A11 Berlin Richtung Stettin zwischen Lanke und Finofurt ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Stadtverkehr Berlin A100 in Richtung Wedding. Wegen der Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Altglienicke am Seegraben in Höhe A117 Dreieck Treptow ist stadtauswärts nur eine Spur frei wegen Bauarbeiten. Mitte die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten noch bis Mitte Mai gesperrt, in der Gegenrichtung nur eine Spur frei. Bei der S-Bahn fahren wegen Bauarbeiten Ersatzbusse für die Linien S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz bis 21. April, für die S3 zusätzlich zwischen Erkner und Rahnsdorf bis 4. Mai, für die S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord bis 25. April und für die S41, 42 sowie 46 zwischen Halensee und Westend. Kommen Sie gut durch.
Es ist 9.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Schönen guten Morgen, ich bin Irina Grabowski. Der ukrainische Botschafter wird nicht am Gedenken in Selo teilnehmen. Zum einen wegen Russlands Krieg gegen sein Land, aber vor allem, weil sich die Ukraine nicht in sowjetischer Tradition sieht, was das Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkriegs angeht. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
80 Jahre nach Beginn der Schlacht auf den Seeloer Höhen wird heute dort der Gefallenen gedacht. Bei den Kämpfen kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Zehntausende deutsche und sowjetische Soldaten getötet. Geplant sind unter anderem Kranzniederlegungen und ein stilles Gedenken. Vorab hat eine Mitteilung des Auswärtigen Amtes Diskussionen ausgelöst. Darin wird empfohlen, wegen des Krieges in der Ukraine keine Vertreter von Russland und Belarus zu Gedenkveranstaltungen einzuladen. Die SPD-Landtagsabgeordnete aus Selo, Schönbrunn, wies das zurück. Man könne dem russischen Botschafter nicht verwehren, seiner Landsleute zu gedenken, sagte sie im RBB 24 Inforadio. Schönbrunn betonte, es sei ein stilles Gedenken, das nicht instrumentalisiert werden dürfe. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Berliner Palliativmediziner erhoben. Das hat die Behörde dem RBB am Morgen bestätigt. Dem Arzt wird vorgeworfen, 15 Menschen ermordet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht in allen Fällen von Heimtücke und niederen Beweggründen aus. Der 40-jährige Arzt sitzt seit Sommer in Untersuchungshaft. Zunächst wurde ihm vorgeworfen, 4 Patientinnen getötet zu haben. Dazu soll er ihnen eine Mischung verschiedener Medikamente verabreicht haben. Später ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft in weiteren Fällen. Der Mediziner arbeitete für einen Pflegedienst. Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch Brände, die der Mann gelegt haben soll, um seine Taten in den Wohnungen der Opfer zu verdecken. In Deutschland müssen nach Einschätzung von Experten deutlich mehr Brücken saniert oder ersetzt werden als angenommen. Das geht aus einer Erhebung der Organisation Transport and Environment hervor. Das ist ein Dachverband nichtstaatlicher Organisationen, die sich für nachhaltigen Verkehr in Europa einsetzen. Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale.
Der Verband T&E bemängelt, dass das Verkehrsministerium in seinem Brückensanierungsprogramm innerhalb von 10 Jahren zunächst nur für 4.000 Brücken plant. Insgesamt müssten aber fast 6.000 Brücken ersetzt werden. Rund 10.000 weitere Brücken sind der Einschätzung zufolge so stark belastet, dass Neubauten oder Verstärkungen nötig sind. Der Verband T&E fordert von der künftigen Bundesregierung, zunächst die bestehenden Autobahnen und Bundesstraßen zu sanieren, bevor neue gebaut werden.
Das Land Brandenburg stellt nun doch mehr Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau bereit. Wie das Infrastrukturministerium in Potsdam am Abend mitgeteilt hat, sind für dieses Jahr 250 Millionen Euro vorgesehen. Das sind gut 30 Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Bei den Haushaltsberatungen hatte es vor kurzem geheißen, dass Einsparungen auch die Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau betreffen könnten. Bauminister Tabbert sagte, es gebe wenig Spielraum für mehr Geld in diesem Bereich. Die Beschäftigten der Charité-Tochtergesellschaft CFM streiken heute und morgen wieder für eine bessere Bezahlung. Die Gewerkschaft Verdi rechnet damit, dass es zu Einschränkungen etwa bei der Essensversorgung oder bei Krankentransporten kommt. Es gibt aber eine Notdienstvereinbarung. Laut der CFM ist die Versorgung der Patienten sichergestellt. Der Streik soll am Freitagmorgen nach der Nachtschicht gegen 6 Uhr enden. Verdi fordert, dass die mehr als 3.200 CFM-Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt werden, der an der Charité gilt. Die Mitglieder der Weltgesundheitsorganisation haben sich auf den Entwurf für ein Pandemieabkommen verständigt. Vertreter von fast 200 WHO-Mitgliedern stimmten dem Vertragstext in Genf in der Nacht zu. Im Mai soll das Abkommen endgültig verabschiedet werden. Aus Genf Katrin Hondel.
Die Mitgliedsländer haben heute in Genf Geschichte geschrieben, kommentierte WHO-Generaldirektor Tedros die Einigung am frühen Morgen. Sie haben gezeigt, so Tedros, dass Länder in unserer gespaltenen Welt immer noch zusammenarbeiten können, um eine gemeinsame Antwort auf gemeinsame Bedrohungen zu finden. Mit dem Pandemievertrag soll Chaos wie bei Corona künftig verhindert und eine weltweit gerechte Verteilung von Schutzmaterial und Medikamenten sichergestellt werden. Für die Einigung waren viele Kompromisse nötig. Bis zum Schluss war vor allem der sogenannte Technologietransfer umstritten, also inwieweit die Pharmaindustrie ihr Know-how zur Herstellung von Medikamenten und Impfstoffen auch mit ärmeren Ländern teilen soll.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute neben ein paar lockeren Wolken viel Sonne und überall trocken. Die Temperaturen 24 bis 27 Grad. Zurzeit in Berlin-Buch 16, in Wannsee 13 Grad, in Brandenburg-Havel 13 und in Rüdersdorf 17 Grad. Morgen oft sonnig, nach Westen hin teils kompakte Wolken, aber trocken, 19 bis 28 Grad. Die Zeit 9.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Heute vor 80 Jahren begann die Schlacht um Berlin. Am 16. April 1945 morgens um 3 begann die Rote Armee mit dem Angriff auf die Seeloer Höhen, wo sich die Wehrmacht verschanzt hatte. In den Tagen und Wochen bis zum 2. Mai rückte die Rote Armee auch mit Hilfe polnischer Truppen immer weiter vor und eroberte schließlich Berlin. Wer kann davon noch erzählen aus eigenem Erleben? Unser Reporter Christoph Schrag stellt Ihnen eine Zeitzeugin vor, die letzten Kriegstage als Kind in Berlin erlebt hat. Und sie erinnert sich an Folgendes.
Und einige junge Soldaten wollten natürlich überleben und wollten flüchten, sie wollten nach Hause.
Das ist Marianne Lebin. Die heute 86-Jährige war 6 Jahre alt, als die Schlacht um Berlin begann.
Denn jetzt wurden ja die 15-16-Jährigen eingezogen, obwohl sie noch gar nicht wehrpflichtig waren. Und zwei dieser deutschen Soldaten wurden hier am Hackeschen Markt aufgehängt, da wo ja Raumoptik jetzt ist, an der Laterne hier. An diesem Ständer hingen die beiden Soldaten mit einem Schild um, Deserteur oder Verräter oder alle Fälle ein Schild hatten die um Hals und hingen mehrere Tage hier. Keiner hat sich getraut, diese Soldaten abzunehmen. Und das ist für mich so schlimm gewesen, dass ich dieses Bild nicht vergessen habe.
Auf einem Spaziergang durch das Wohngebiet in Mitte, in dem sie auch heute noch zu Hause ist, erinnert sich die Zeitzeugin daran, wie sie als Kind die letzten Kriegstage hier in der Stadt hautnah miterleben musste.
Hier wurden ja viele auf der Straße auch erschossen. Also hier waren ja ganz schlimme Kämpfe, Straßenkämpfe. Und da lagen die Toten reihenweise. Und wir hatten ja keine Spielplätze und wir sind dann spielen gegangen. Es ist heute Unverständnis, aber was anderes hatten wir nie. Wir haben Springen über die Toten gemacht. Wir sind als Kinder über die Toten gesprungen. Ich war 6 Jahre. Wir haben es geschafft, über eine Leiche zu springen. Dann haben die Jungs noch eine daneben gepackt. Dann haben wir also versucht, es zu schaffen, über 2 Tote. Also heute frage ich mich, wie man überhaupt als Kind zu sowas fähig ist. Aber das war die ganze Situation, man war ein Mensch unter den anderen. Die anderen haben das auch gemacht, hat man als Kind mitgemacht.
Zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester lebte Marianne Lebin in einer Wohnung in der heutigen Max-Beer-Straße im zerbombten Berlin. Eine Wohnung, die nur deswegen frei wurde, weil die ursprünglichen jüdischen Bewohner deportiert worden waren. Lebin selbst ist auch jüdischer Abstammung, konnte aber den Deportationen entgehen.
Ja, das muss ich so sagen, wir waren Menschen zweiter Klasse. Wir durften nicht mal eigentlich in den Luftschutzkeller. Wir hatten aber einen netten Gemüsemenschen bei uns dazu wohnen. Dann hat der mich in seinen Gemüsekeller mit runtergenommen, dass man denn irgendwie geschützt war. Nicht aus draußen, wo die Flieger kommen oder die Bomben.
Marianne Lebin überlebt. Die Schlacht um Berlin endet am 2. Mai 1945. Wenige Tage später ist der Zweite Weltkrieg vorbei. Aber die schlimmen Erinnerungen aus frühester Kindheit, die ist Lebin nie mehr losgeworden.
Meine Kindheit war begleitet in den Jahren von Toten, die mich nie verlassen werden. Und wenn ich jetzt diese ganzen Bilder von den Kriegsgeschehen sehe, ob es Ukraine ist oder Naher Osten, ist egal. Die Bilder gleichen sich irgendwie. Es ist manchmal nachts schlimm, weil diese Dinge wiederkommen.
Das war die Zeitzeugin Marianne Levin, die sich an die letzten Kriegstage in Berlin erinnert. Die Befreiung Berlins begann mit der Schlacht um die Seeloer Höhen. Sie gilt als die verlustreichste Schlacht des Zweiten Weltkriegs auf deutschem Boden. Heute vor 80 Jahren kämpften am Oderbruch östlich von Berlin 4 Tage lang rund 1 Million Soldaten der Roten Armee gegen 120.000 Wehrmachtssoldaten. Es ging um die letzten Kilometer, um das Ende der Nazi-Herrschaft in Deutschland. Zehntausende Menschen starben dabei, oftmals ganz junge Soldaten. Ihrer wird heute in Seelo gedacht. Es soll ein stilles Gedenken sein. Es gab im Vorfeld eine Mitteilung des Auswärtigen Amtes an Landkreise und Kommunen, auch an den Landkreis Märkisch-Oderland. Und in dem Schreiben wird empfohlen, russische und belarussische Vertreter von den Gedenkveranstaltungen fernzuhalten, also das Hausrecht zu gebrauchen, damit diese das Gedenken nicht instrumentalisieren können. Sina Schönbrunn ist Landtagsabgeordnete der SPD aus Seelo für den Kreis Märkisch-Oderland. Und Angela Ulrich hat heute Morgen mit ihr gesprochen und sie gefragt, ob sie die Sorge des Auswärtigen Amtes nachvollziehen kann.
Also ich finde es doch schon recht absurd, so ein Schreiben rauszugeben. Natürlich kann ich auch die Sorge des Auswärtigen Amtes verstehen. Ich bin da aber ganz auf der Seite meines stellvertretenden Landrats, Herrn Hanke, sowie der Stadt Seelo. Ich finde es unsinnig, jemanden, also den höchsten Vertreter eines Landes auszuladen oder auszuschließen.
Also das wäre der russische Botschafter dann, ne?
Genau, der Natschajew auszuladen, um hier seiner Landsleute zu gedenken. Das ist doch nicht Ziel einer Diplomatie und so einen Vertreter vor die Tür zu setzen, völlig unverständlich für mich.
Allerdings ist ja die Sorge, dass die damalige Befreiung Nazi-Deutschlands jetzt dazu führen könnte, dass Russland seine Erzählung eben nochmal rechtfertigt, angeblich die Ukraine von Nazis zu befreien durch diesen aktuellen Angriffskrieg. Der Zeithistoriker Martin Sabro aus Potsdam hat das gestern bei uns so beschrieben, die mögliche russische Propaganda.
Dass man die Vergangenheit mit der Gegenwart identifiziert und die Befreiung Deutschlands zum Hitlerregime fortführt in ein heutiges Befreiungsdenken, das dann den Angriffskrieg auf die Ukraine als Teil dieser Erzählung definiert. Und wenn ich Medvedev gestern den kommenden Kanzler Merz als Nazi habe beschimpfen hören, dann sieht man, wie eine solche Instrumentalisierung aussehen kann.
Medvedev, früherer russischer Präsident und auch Premier. Also insofern scheint diese Sorge ja nicht wirklich unberechtigt.
Also ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Natürlich kann man alles instrumentalisieren, aber uns sollte es doch heute vor allen Dingen darum gehen, der Toten zu gedenken und nicht irgendwelche Instrumentalisierungen zu machen. Und was eigentlich ganz wichtig ist, wir müssen hier nach vorne schauen und es ist ein mahnendes, ein stilles Gedenken und nicht nur Soldaten, es sind ja auch Zivilpersonen gestorben und das sollte unsere Werte heute sein. Also nicht zu instrumentalisieren, ein stilles Gedenken und davon gehe ich aus, es hat hier immer so stattgefunden.
Aber was tut man? Sie wollen ja nicht instrumentalisieren, das ist klar. Genau. Aber was tut man, wenn das jetzt durch Gäste passiert? Wie wollen Sie das verhindern?
Also ich denke, da ist die Stadt Seelo sowie auch der Landkreis Märkisch-Oderland, der ja hier auch die Gedenkstätte der Seeloer Höhen betreibt. Also das muss man nochmal in Fokus setzen, die eine tolle Arbeit machen. Es ist eine tolle Gedenkkultur dort entstanden. Herzlichen Dank auch nochmal dafür. Aber ich denke, wir sind gut vorbereitet. Ich hatte nochmal eine Rücksprache mit der Stadt sowie dem Landkreis. Also ich denke, also ich gehe davon aus, dass es nicht so sein wird, wie vielleicht jetzt hochgepusht wird.
Sie sagen ja, das Gedenken in Seelo wird vom Landkreis organisiert, der aber auch keine Vertreter der Bundes- oder Landesregierung eingeladen hat, eben mit Verweis auf stilles Gedenken. Warum das dann eigentlich auch nicht? Ist es dann nicht folgerichtig, dass man es eben ganz ohne Politiker macht?
Ja, ich zähle mich zur Bevölkerung. Ich bin jedes Jahr dabei. Wir sind in Seelo. Ich bin hier geboren. Ich bin hier aufgewachsen. Für mich gehört es schon seit meinem Gedenken dazu, dort stilles Gedenken zu vollziehen. Ich kenne das gar nicht anders mit meiner Familie. Wir sind hier an der Seite der Verstorbenen. Und es war, wie gesagt, ich möchte es nochmal betonen, es war jedes Jahr so, dass hier ein stilles Gedenken stattfindet und nicht nur zum 80. Jahrestag. Natürlich wird es heute sehr stark instrumentalisiert, weil es eben 80 Jahre, weil es nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine passiert. Aber nochmal, ich bin hier einfach dafür, stilles Gedenken, einen Tag für die Toten und keine Instrumentalisierung.
Das sagt Sina Schönbrunn. Sie ist Landtagsabgeordnete der SPD aus Seelow. Das Gespräch mit ihr führte Angela Ulrich.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Falls Sie gerade Osterferien genießen können oder auch über Ostern frei haben, wir haben heute einen besonderen Wandertipp für Sie. 12 Wanderungen durch die Moderne. So heißt eine aktuelle Sonderausstellung im Museum Neuruppin. Eine Ausstellung mit Überraschungseffekt, wie unser Kritiker Harald Asel herausgefunden hat.
Wer den Neubau des Museums betritt, ist auf den ersten Moment irritiert. Sind das Bilder von Manet? Von Picasso, von Max Ernst.
Ja, aber wer sind denn hier die Künstler? Ja, wer hat denn das gemacht? Das ist nicht so ganz das.
Und wie kommt ein kleines Haus dazu, so eine hochkarätige Sammlung zu haben?
Ich finde dieses Museum so schön. Ja, es macht wirklich Spaß, hier durch die Räume zu wandeln. Und irgendwie dachte ich aber auch, eigentlich wäre es ja zu schön, wenn man so reinkommen würde und das Gefühl hätte, wow, hier hängt der geile klassische Moderne.
Anton Henning hat diese Hommage an große Kunst der Vergangenheit selbst geschaffen. Der Maler, der auch gerne passende Interieurs gestaltet, hier sind es Sofa, Teppich, Glasmalerei und ein Video, er hat dabei nicht einfach kopiert.
Es geht nicht nur darum zu zitieren oder so, das wäre auch total langweilig. Ich finde, dass die klassische Moderne sich im Grunde genommen durch die vielen Ismen und Dogmen so sehr selbst auch ausgebremst hat, dass noch so viel unbeschrieben ist, so viel nicht gemalt, was längst hätte gemalt werden können.
In diesem Fall Blumenstillleben. Was es den Betrachtern leichter macht, sie müssen nicht dauernd Schildchen neben den Bildern lesen. Auf den zweiten Blick lassen sich kleine, humorvolle Verschiebungen finden. In einem Gemälde zum Beispiel hängen im Hintergrund zwei Bilder an der Wand. Das eine ist aber gar kein Stillleben, sondern monochrom wie bei Yves Klein. Henning mag diesen spielerischen Umgang, denn wenn wir alles schon durchhaben, vom klaren Bildaufbau bis zur Dekonstruktion, so sagt er, dann gebe das Freiheit.
Das, was so ein bisschen aussieht wie ein Manet, Blumenstillleben, das ging unglaublich flott. Das sind so wie Fingerübungen und das macht aber auch unglaublichen Spaß. Also es ist bald wieder soweit. Wenn der Flieder anfängt zu blühen, werde ich wieder Flieder malen. Einfach nur so, für mich.
Anton Henning, 1964 in Berlin geboren, lebt seit 30 Jahren im kleinen Dorf Manker zwischen Neuruppin und Fehrbellin. Verändert das seine Arbeit?
Ich glaube, das spielt eine große Rolle, weil ich nicht abgelenkt bin von dem, was so in der großen Stadt passiert.
Wie werden Sie vom Dorf wahrgenommen?
Ich denke, dass manche Leute im Dorf mehr über mich wissen und mich besser kennen als ich selbst. Und ich glaube, ich bin wohl gelitten.
Die Ausstellung heißt 12 Wanderungen durch die Moderne. Zu sehen sind aber 15 Gemälde. Das Publikum darf abstimmen, welche 12 davon als Schenkung dauerhaft im Museum bleiben. Blumenstillleben heißen sie jedenfalls alle. Allerdings versichert uns Anton Henning:
Es darf nie aus einer Routine heraus entstehen. Also Routine ist ein Killer für Kunst.
Das sagt der Künstler Anton Henning, mit dem unser Kritiker Harald Asel gesprochen hat. Und die 15 Wanderungen durch die Moderne sind noch bis zum 16. Juni im Museum Neuruppin zu sehen. Und Sie haben es gehört, Sie können, wenn Sie sich das Ganze anschauen, mitentscheiden, welche 12 Wanderungen dann dauerhaft im Museum bleiben sollen. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Heute wird's noch mal ein bisschen wärmer als in den letzten zwei Tagen. 24 bis 27 Grad sind für den Nachmittag angekündigt. Das ist dann schon sehr warm, also Sommer statt Frühling. Viel Sonnenschein, höchstens ein paar wenige lockere Wolken und damit natürlich auch kein Regen. Der Wind weht auch nur schwach. Ja, schauen wir schon mal auch auf die nächste Nacht voraus. 15 bis 12 Grad, dann Sternenklar. Klar, niederschlagsfrei, schwacher Wind. Das heißt, das wird so eine richtige milde Nacht. Morgen dann noch einmal Werte von 19 bis 28 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Und mit einer Gefahrenmeldung: Vorsicht auf der A9 Berlin Richtung Leipzig zwischen Niemegk und Kleinmarzehns, Behinderungen wegen eines defekten Fahrzeugs Richtung Leipzig. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest, Stau an einer Baustelle plus 10 Minuten. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding wegen der Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Alt-Glienicke am Seegraben in Höhe A117 Dreieck Treptow ist stadtauswärts nur eine Spur frei wegen Bauarbeiten. Mitte, die Spandauer Straße, ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten noch bis Mitte Mai gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Bei der S-Bahn fahren wegen Bauarbeiten Ersatzbusse für die Linien 3, 5, 7, 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz bis 21. Mai. Und auch für die Ringbahn S41-42 sowie die S46 zwischen Halensee und Westend. Ihnen eine gute Fahrt.
10 Uhr haben wir es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Morgen. Sterbenskranke Menschen und ihre Angehörigen sind darauf angewiesen, dass sie in den schwersten Stunden einen Arzt zur Seite haben, dem sie vertrauen können. Einen Palliativarzt, der dem Sterbenden die Schmerzen nimmt. Umso monströser der Fall eines Arztes in Berlin, der vor Gericht kommt. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Berliner Palliativmediziner erhoben. Das hat die Behörde dem RBB bestätigt. Der Arzt soll 15 Menschen ermordet haben. Jürgen Buch, RBB 24.
Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mediziner vor, aus Heimtücke und niederen Beweggründen gehandelt zu haben. Alle Mordfälle hätten sich in Berlin zugetragen. Der 40-jährige Arzt sitzt seit Sommer in Untersuchungshaft. Bei seiner Festnahme wurde ihm zunächst vorgeworfen, 4 Patientinnen getötet zu haben. Dazu habe er ihnen eine Mischung verschiedener Medikamente verabreicht, so der Vorwurf. Später ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft in weiteren Fällen. Der Mediziner hat für einen Pflegedienst gearbeitet. Ausgelöst wurden die Ermittlungen gegen ihn durch Brände, die der 40-Jährige gelegt haben soll, um seine Taten in den Wohnungen der Opfer zu vertuschen.
In Seelow wird heute an die Schlacht auf den Seelower Höhen vor 80 Jahren erinnert. Geplant sind Kranzniederlegungen sowie stilles Gedenken. Der Landkreis Märkisch-Oderland geht davon aus, dass auch der russische Botschafter daran teilnimmt. Im Vorfeld hatte das Auswärtige Amt davor gewarnt, dass Russland die Veranstaltung instrumentalisieren könnte. Thielmann Büttenbender, RBB 24.
In der sogenannten Handlungsempfehlung wird vorgeschlagen, wegen des Krieges in der Ukraine keine Vertreter von Russland und Belarus zu Gedenkveranstaltungen einzuladen. Die SPD-Landtagsabgeordnete aus Seelow, Schönbrunn, wies das zurück. Man könne dem russischen Botschafter nicht verwehren, seiner Landsleute zu gedenken, sagte sie im RBB 24 Inforadio. Ähnlich hatte sich zuvor CDU-Vizelandrat Hanke geäußert. Es handle sich um ein stilles Gedenken, auch um eine politische Vereinnahmung zu vermeiden, sagte er dem RBB.
Die Brücken in Deutschland sind nach Einschätzung europäischer Verkehrsexperten in einem noch schlechteren Zustand als angenommen. Zu diesem Schluss kommt die Organisation Transport and Environment. Das ist ein Dachverband nichtstaatlicher Organisationen, die sich für nachhaltigen Verkehr in Europa einsetzen. Demnach müssen auf Landes-, Bundes- und kommunaler Ebene bis zu 100 Milliarden Euro in den Ersatzneubau von Brücken investiert werden, die baufällig sind. Die Organisation weist darauf hin, dass vor allem in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen Autobahnen stark belastet seien. Ein Beispiel ist die A100 Ringbahnbrücke, die gerade abgerissen werden muss. Im Prozess